Zu Beginn der Predigt möchte ich mit uns beten. Ja, lieber Vater, das wollen wir gerne tun, auf dein Reden hören. Darauf sind wir angewiesen. Wir dürfen dankbar sein, dass du es tust. Du hast so viele Möglichkeiten zu reden. Und ich bitte, dass du unsere Herzen, Ohren öffnest, dass wir unter den vielen Stimmen dein Reden hören. Und wir dürfen sehen, dass davon Leben ausgeht, Erneuerung und Kraft. Und ich bitte, dass wir das heute erfahren. Amen. Die Documenta in Kassel geht zu Ende, aber wie ihr hier seht, haben wir bei uns eine Kunstinstallation, die wirklich zum Träumen einlädt. Verschiedenste Elemente. Der arme Noah, Mann. Wunderbar gemacht. Herzlichen Dank, wer das gemacht hat. Finde ich sehr schön. Und so auch das Netz des Evangeliums ist hier aufgehangen, herrlich, zur Kanzel hin. Das wollen wir jetzt mal weit auswerfen. Wir sind ja berufen, Menschenfischer zu sein. Krawatte, die strammt ja weit. Ja, ihr Lieben, für die heutige Predigt lade ich euch herzlich zur Mitarbeit ein. Und ich denke, das ist genau das Richtige, an einem Sonntagmorgen ein bisschen mitzumachen. Elisabeth freut sich schon, das sehe ich deutlich. Michael. Ich möchte euch drei Fragen stellen, so nacheinander, mit der ersten mal so anfangen. Hast du einen heiligen Ort, wo du leicht Gott oder wo du Gott leicht begegnen kannst? Was kann man sich darunter vorstellen? Meistens sagt man, ja, ein Dom. Ein Freund von mir, der hatte in seinem Zivildienstzimmer eine Ecke sich eingerichtet mit Kniebänkchen, Kerze und einer Ikone. Oder manch einer erlebt Gott auf einem Berg besonders deutlich oder wo auch immer. Die Frage also an euch, hast du einen heiligen Ort, wo du Gott leicht begegnen kannst? Wer mag mal antworten? Ich gehe mal so ein bisschen rum. Wer möchte ein bisschen was zum heiligen Ort sagen? Also ein bisschen. Elisabeth, wollen wir mit dir anfangen? Was hast du? Küchentisch. Das ist ein heiliger Ort. Danke, Elisabeth, das ist doch. Ja, es muss ja nicht mal was. Claudia, da, Claudia, komm.
Komm ich zu dir, komm. Unterm Apfelbaum bei uns.
Unterm Apfelbaum am Grillplatz. Sehr schön, ja. Warum nicht? Noch andere heilige Orte. Die Carina guckt extra weg. Du hast was? Ja, hier im rechten Teil. Jemand, heiligen Ort. Max, komm. Wer wollte? Carina.
Das willst du doch? Einmal auf unserem Sofa, weil ich da stille Zeit habe, im Wald und eigentlich überall, wo ich alleine bin.
Okay, danke schön. Michael, der Wandersmann, wo...
Auf dem Hügel, auf dem Berg, wo eine Aussicht ist, wo man so schneller mit den Gedanken weiter weg vom Alltag kommt und nicht so diese Autos, Menschen oder was auch immer da so klein ist, sondern wo man diesen Fernblick hat, wo man einfach Stille hat, Ruhe hat, nicht aktiv ist, es einfach genießen darf.
Auch alleine?
Ja, meistens alleine.
Noch jemand? Oh Mensch, da gehen wir zu den Orten der Einsamkeit, Verlassenheit. Kennst du Orte oder Momente der Verlassenheit und Einsamkeit? Nee, gerade stand ich so bei dir und dachte, Mensch, der Siegfried ist so locker heute. Ich sag euch mal was, wo ich Orte der Einsamkeit empfinde, ist, also jetzt unangenehme Einsamkeit, ist, wenn ich vor einem Krankenzimmer stehe und nicht weiß, was dahinter auf mich zukommt. Da fühle ich mich manchmal ziemlich einsam. Und alleine und, nee, Michael, du warst schon. Danke, dass du so aktiv heute bist, aber jetzt Judith, wie sieht's mit dir aus? Orte der Einsamkeit, kennst du sowas?
Also ich fühle mich ganz einsam, wenn ich ganz alleine in meinem Haus in der WG bin und keiner ist da. Und ich wache morgens auf und es ist ganz ruhig.
Ja, das ist gut nachvollziehbar. Aber Kathi Bosch ist jetzt da. Heute ist alles gut. Noch jemand, ein Ort der Einsamkeit. Arne. Klappt das hier alles mit dem Mikro? Das quiekt nicht?
Mein Apartment.
Okay. Oh. Noch jemand? Özki.
Eine Knastzelle.
Eine Knastzelle. Ihr müsst wissen, Özgür arbeitet im Justizvollzugssystem und kennt das. Gut, dann kommen wir zu der dritten Frage. Zugegeben, die ist wirklich heikel. Wenn du in den Spiegel schaust, welche Gedanken überwiegen? Freude oder Trauer? Zufriedenheit oder Unzufriedenheit? Wer traut sich zu antworten? Wenn ihr in den Spiegel schaut, welche Gedanken überwiegen? Dirk Johann, du hast dich gemeldet.
Also ich bin ganz ehrlich, manchmal überkommt mich Trauer, weil ich in den letzten Jahren ziemlich viel zugenommen habe. Allerdings bin ich auch zufrieden, dass es mir gut geht.
Ich weiß, wovon du redest, ja. Doch. Noch jemand? Komm, Eckart. Du redest sonst öfters mal, jetzt auch.
Also das hängt noch von Tagesform ab, ob Freude oder Trauer. Erstmal als Mann, wenn man denn so einen guten Spiegel hat, ne, man steht nie im Profil erstmal. Ne? wenn man das richtig gemacht hat, dann ist es die Trauer dann weniger und die Freude größer. Ne?
Sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich wüsste ja auch nicht, wie ich anfangen sollte, wenn ich so spontan gefragt werde. Aber ich habe es deshalb gemacht, weil wir heute uns mit einem Psalm beschäftigen, wo genau diese drei Fragen drin vorkommen, in unterschiedliche Gewichtungen. Und ich finde das, was David dort schafft, so faszinierend, dass ich euch gerne daran teilnehmen lassen möchte. Die Senioren haben einen Teil dieser Predigt schon mal gehört, aber das macht nichts. Ich habe sie etwas umgestrickt und vielleicht erkennt ihr sie wieder oder auch nicht. Mal schauen. David gelingt es nämlich in einem Psalm, sowohl das Thema Geborgenheit als auch das Thema Einsamkeit, aber auch das Thema, ja, wie soll man sagen, Selbstannahme miteinander zu verbinden. Und David kommt dabei zu ganz erstaunlichen Einsichten. Und wenn ich mir vorstelle, dass dieser Psalm mindestens 3000 Jahre alt ist, dann bin ich einfach fasziniert davon, wie es ein Mensch wie David schafft, auf so kleinem Raum so tiefgründige Gedanken weiterzugeben, die, wie ich finde, so aktuell sind wie überhaupt. Und ich meine, dass dieser Psalm zur Grundausstattung eines jeden Menschen gehört. Ich finde, jeder Mensch sollte das wissen, was da drin steht, aber natürlich auch für jeden Christen. Und David entwickelt da auch schon so eine Vorstellung von einer persönlichen Beziehung, die er zu Gott hat. Ich finde es faszinierend. Aber jetzt lese ich den Psalm mal vor. Es ist Psalm 139, ich lese ihn in Auszügen, weil er ist etwas lang. Erstmal die Verse 1 bis 14. Herr, du erforschst mich und erkennst mich. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus, ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen, und wohin fliehen, um deinen Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spräche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht, dann wär selbst die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich preise dich, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Ja, wunderbar sind deine Werke. Ich habe den ersten Teil der Predigt mal überschrieben mit dem Wort Geborgenheit. David beginnt diesen Psalm, dieses Gebet mit einer Feststellung: Herr, du erforschst mich und du erkennst mich. Diese Feststellung Davids über Gott ist außergewöhnlich. Wenn man so ein bisschen blickt auf das Umfeld, in dem David so etwas sagt, die Kulte und Götter, die um Israel herum verehrt wurden, das sind zum Beispiel die Bale gewesen. Da gab es mehrere. Und diese Bale, diese Götter waren in der Regel damit beschäftigt, einander zu bekämpfen. Wer ist der Stärkste? Und hin und wieder kümmerten sich auch um die Menschen, indem sie sich straften mit einem Unwetter oder einer Missernte. Und diese Götter wollten von den Menschen besänftigt werden. Man musste ihnen opfern. Und wenn sie dann besänftigt waren, dann schenkten sie hin und wieder mal auch Fruchtbarkeit, denn dafür waren sie im Wesentlichen zuständig. Aber ein Baal, der einen Menschen erforscht und erkennt, das gab es in dieser Göttergemeinschaft nicht. Und so einen Satz, wie David ihn formuliert: Herr, du erforschst mich und erkennst mich, ein Baalspriester wäre auf diese Idee niemals gekommen. Herr, du erforschst und erkennst mich, das klingt so ein bisschen wie ein Wissenschaftsauftrag. Aber David beschreibt mit diesen beiden Worten, erforschen und erkennen, Gottes liebevolles Interesse. Erforschen meint, du durchschaust mich, Herr, du prüfst mich. So sagt Gott in Jeremia 17, ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren. Aber faszinierend ist das Wort erkennen. Erkennen läuft bei uns ja oft über den Verstand, Erkenntnisgewinn. Aber hier beschreibt David damit das liebevolle Interesse Gottes in einer besonderen Art und Weise. Wir kennen die Anfangsgeschichte Adam und Eva im ersten Buch Mose. Und da heißt es dann, Adam erkannte Eva. Und was passierte dann? Adam erkannte Eva und Eva wurde schwanger. Damit beschreiben die biblischen Autoren eine ganz liebevolle, intime Beziehung. Oder in 5. Mose 34 heißt es, und es stand hinfort kein Prophet in Israel auf wie Mose, mit dem der Herr von Angesicht zu Angesicht verkehrte. Oder wenn man es anders übersetzt, den der Herr von Angesicht zu Angesicht erkannte. Das Wort erkennen ist also nicht einfach nur was Denkerisches, sondern es beschreibt eine liebevolle Vertrautheit, Zärtlichkeit und Nähe. Und genau dieses Wort benutzt David hier, um zu beschreiben, in welcher Beziehung Gott zu ihm steht. Herr, du erkennst mich. Und dann entfaltet David in dem Psalm diese Feststellung: Du erforschst mich, du erkennst mich. Und dann geht er, das finde ich so faszinierend, seinen Tagesablauf durch. Er fragt sich, was heißt das für meinen Alltag? Und zum Schluss sagt er, alles, was mein Tagesablauf ausmacht, nichts ist dir, Gott, zu banal. Nichts ist dir unwichtig. Du achtest drauf. Es ist dir nicht egal. Und daraus schließt er, ich bin dir nicht egal. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es, meine Absichten erkennst du schon im Voraus, ob ich gehe oder ob ich liege. Du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Und auch ehe ein Wort über meine Lippen kommt, du kennst es ganz genau, Herr. David macht sich in diesem Psalm bewusst, wenn ich es gründlich überlege, es gibt keinen Moment, in meinem Alltag, wo ich alleine bin. Nicht in der mündlichen Prüfung, nicht in meiner Zelle, nicht dann, wenn die Sorgen mir den Schlaf rauben oder ich eine Entscheidung treffen muss. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. So das Fazit von David. Zweite habe ich genannt, ferne Orte. Dann fragt David nach Orten, die er sich vorstellen kann, wo man einsam sein könnte, wo er alleingelassen sein könnte. Wohin könnte ich fliehen vor deinem Angesicht? Und dann durchstreift David gedanklich Orte, die er sich so vorstellen kann. Vom Himmel spricht er, von der Unterwelt. Und dann dieses wunderbare Bild, sagt, wenn ich Flügel hätte und dorthin fliegen könnte, wo sich die Morgenröte niederlässt. An jedem Ort, egal wo ich hingehe, den ich mir noch so fern vorstellen kann, überall ist Gott da, begegne ich ihm. Also, jeder Ort kann zum heiligen Ort werden. An keinem Ort, den ich mir vorstellen kann, ist Gott nicht auch. Und dann geht weiter, dann geht David weiter in dem Psalm und denkt über dunkle Situationen nach. Und spreche ich nur noch Finsternis soll mich umgeben. Und der helle Tag um mich her soll ich verwandeln in tiefste Nacht. Jeder reagiert ja auf solche Sätze anders. Ich stelle mir dann immer peinliche Situationen vor, an denen ich am liebsten versinken würde, wo ich Fehler gemacht habe, versagt habe und derer ich mich schäme. Aus solchen Situationen speisen sich Albträume, zumindest ist es bei mir, die einen auch in die Träume verfolgen. Ich möchte aber euch jetzt nicht meinen Albtraum erzählen, sondern den von einem Kollegen. Wir waren mal auf einer Fortbildung und eine Aufgabe war, wir sollten mal von unseren erträumten Albträumen berichten. Und der Kollege träumte, nein, bevor er träumte, es war so in seiner Gemeinde, die hatten gerade einen Umbau im Gemeindezentrum und ich glaube, es ist Vorschrift, dass man auch ein Dixi-Klo dann für die Bauarbeiter haben muss, ne? Ja. Also vom Gemeindezentrum stand so ein Dixi-Klo, das hat ihn irgendwie beschäftigt. Jedenfalls, und jetzt kommen wir in seinen Traum. Es ist eine Gemeindeversammlung im Gottesdienstsaal. Also er träumt. Und in dem Gottesdienstsaal sitzt im Zentrum ein Dixi-Klo. Und die Gemeindeversammlung ging um ihn, den Pastor, um seine Person. Wo hat der Pastor gesessen? Im Dixi-Klo. Keiner sieht ihn, aber er hört alles. Und er möchte gerne rauskommen, aber er kann nicht. Was fehlt ihm? Die Hose. Und in den Träumen ist das ja so, das ist ja so, als ob man es durchlebt. Das war schrecklich für ihn, er hat ihn nie vergessen. Und ich kann das unheimlich gut nachvollziehen, sowas. Ja, mir geht das oft, ich habe früher oft geträumt, also jetzt erzähle ich es doch. Es ist Gottesdienst, ich fahre los und ich finde meine Schuhe nicht. Oder, das ist die andere Variante, ich habe einen an und ich finde den anderen nicht. Ich laufe durchs Haus, alle Schuhe weg. Dann habe ich die Schuhe, fahre hier hin und finde den Gottesdienst nicht. Oder ich bin im Gemeindesaal und ich finde den Raum nicht. Oder überall ist einer, hält mich fest und sagt, ich will das und das und das von dir. Dann bin ich auf der Kanzel und was fehlt? Predigtmanuskript, Leute. Da wacht man auf und ist fertig mit den Nerven. Und dann kann man wirklich sagen, Finsternis möge mich decken. Und ihr seid liebe Menschen, hier brauche ich, aber könnt ihr euch das vorstellen, dass daran muss ich denken, an solche Situationen, wenn ich das hier lese, Finsternis soll mich umgeben. Und dann macht David sich aber klar, auch in den peinlichsten Situationen, die ich erlebe und wo ich mich nicht ertragen kann, ist Gott da. Und wenn er da ist, macht er Licht an. Er möchte verschwinden, er ist sich peinlich, aber ist Gott nicht peinlich. Denn dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Was für ein Trost. Gott findet dich, findet mich nicht peinlich, wenn ich mich peinlich finden lässt. Jetzt kommt David in dem Gebet zu einer ganz erstaunlichen Wendung. Und es ist eine Weiterentwicklung, es ist gar keine Wendung. Blicken wir nochmal zurück, welchen Weg David in dem Psalm gegangen ist. Er geht seinen Tagesablauf durch, er überlegt sich Orte, die fern sind, wo Gott weg sein könnte, Situationen der Dunkelheit, wo es ihm peinlich ist, überhaupt da zu sein. Und dann kommt David, also Tagesablauf, Situationen, Orte zu sich selbst, zu sich als Mensch, als Person. Und ich hatte ja die Frage gestellt, Dirk Johann, nochmal herzlichen Dank für deine Offenheit. Wenn du in den Spiegel schaust, welche Gedanken überwiegen? Zufriedenheit, Unzufriedenheit, Freude, Trauer? Wovon hängt die Antwort ab? Die Antwort hängt davon ab, womit ich mich vergleiche. Vergleiche ich mich damit, wie ich vor 30 Jahren ausgesehen habe, oder mit meinem Lauffreund, genauso groß wie ich, 25 Kilo leichter. Ja. Oder mit den Models von dieser Cool-Water-Reklame. Womit vergleiche ich mich? Mit wem vergleiche ich mich beim Blick in den Spiegel? Wonach bewerte ich mich selber? Und das wichtig ist ja, wie komme ich dabei weg? Was sage ich dann unterm Strich zu mir? Aber es ist ja nur nicht der eigene Blick, den wir auf uns kritisch werfen, sondern es sind ja auch andere, die auf uns schauen, uns vergleichen und auch bewerten. Vielleicht manchmal weniger, als wir befürchten, aber es kommt ja doch vor. Schulabschluss jetzt gerade aktuell. Wie ist dein Abi-Durchschnitt? Was wirst du beruflich machen? Ach was, du bist nur Hausfrau oder noch schlimmer, nur Hausmann. Welchen Beruf hast du erreicht? Wie erfolgreich bist du? Welches Auto fährst du? Wofür geht es in Urlaub hin? Und so weiter. Es gibt so viele Momente, wo wir verglichen werden oder wo wir auch vergleichen. Und wie schneiden wir ab und wo ziehen wir unser Selbstwertgefühl her? Was macht David? David wählt einen sehr überraschenden Weg. Bei seiner Selbstbewertung schaut er auf den, dessen Urteil das Wichtigste überhaupt ist. Er schaut auf Gott, wenn er in den Spiegel schaut. Und er sagt, du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Und dann sagt er, ich preise dich, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Ja, wunderbar sind deine Werke. Wer hat das schon mal gemacht, vorm Spiegel sich hingestellt und gesagt, Mann, faszinierend, Gott, was du da geleistet hast. Ich bin ein Wunder. Ein Wunder deiner Schöpfung. Ein Geschenk an diese Welt, an die Mitmenschen. Herrlich. Aber genau das macht David. So stelle ich mir das vor. Der steht vorm Spiegel und beginnt, Gott anzubeten. Ja, manchmal gehen uns ja die Gründe aus vielleicht und wir haben keine Idee, womit soll ich den Herrn anbeten? Das ist so mühsam. Und David sagt, Mensch, stell dich vor den Spiegel. Stell dich vor den Spiegel. Gott, du hast mir das Leben geschenkt. Du hast ja etwas dabei gedacht, als du mich gemacht hast. Und du hast mich wunderbar gemacht. Du bist es, der mich heranwachsen lässt, ja, der mich auch älter werden lässt. Eckart von Hirschhausen sagte, ja, ich war auch mal leichter als jetzt. Ich habe auch mal 3,5 Kilo gewogen. Mit dem Alter wird man schwerer. Ich preise dich, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Ich finde das faszinierend, dass David auf diesem Wege über sich selber zur Anbetung Gottes kommt, vor dem Spiegel. Und es wirkt nicht irgendwie selbstverliebt oder egoistisch, sondern man spürt dem ein gesundes, geistliches Selbstbewusstsein an. Er sagt, das Wunderbare kommt von dir. Ich habe das nicht selber gemacht. Ja? Ich bin deine Schöpfung, aber es ist wunderbar. Ich bin ein Geschenk Gottes. Eine gute Gabe Gottes. Ich bin wunderbar gemacht. Und ich finde, diese Balance zwischen Selbstwertschätzung und Anbetung Gottes, die gelingt David hier auf wunderbare Weise. Kann man das so sagen, dass dieser Vers, also 139, 13 und 14, an jeden Spiegel gehört? Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, was hat das eigentlich für Konsequenzen, wenn jeder von uns morgens aufsteht, diesen Satz, diese beiden Verse im Spiegel liest, na ja, wunderbar bin ich gemacht. Was hat das für Konsequenzen für unser Zusammenleben? Ich glaube, wenn wir unsere Selbstwertschätzung da aus der Tatsache beziehen, dass wir eine Gabe Gottes sind, dann wäre unser Zusammenleben wahrscheinlich deutlich einfacher. Es würde ja bedeuten, dass wir in einer großen Freiheit leben, von quälender Selbstbewertung oder Abwertung, die auf Leistung gründet, auf Aussehen, was auch immer. Das steht nicht so im Vordergrund. Wir würden auf einmal Gottes Sicht über uns zum Maßstab machen, an dem wir uns orientieren und nicht an diesen vielen anderen Quellen der Bewertung, die es sonst noch so gibt. Wir würden ein Stück Freiheit leben können von der Bewertung auch anderer, die mich bewerten wollen. Auch Freiheit von diesen Fragen, die uns immer wieder antreiben. Werde ich genug beachtet? Kriege ich genug Lob? Ist meine Leistung ausreichend? Bin ich erfolgreich genug? So ein Basis-Selbstwertgefühl als Gabe Gottes, als Geschenk Gottes, das würde sicher Freiheit bedeuten. Und wenn es uns dann noch gelinge, nicht überheblich zu sein oder selbstverliebt, wunderbar. Ich preise dich, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Ja, wunderbar sind deine Werke. Wenn diese Einsicht, oh, wo sind wir denn jetzt? Wenn diese Einsicht Davids Teil unserer Personenwürde, unseres Charakters, unseres Wertesystems, was wäre das für ein Gewinn für uns und für die Menschen um uns? Paulus bringt im Neuen Testament noch eine zusätzliche Perspektive. Er sagt ja nochmal, das Ganze wird ja noch viel spannender, wenn wir realisieren, dass wir Kinder Gottes sind. Gott hat seinen Geist in uns gegeben. Wir brauchen nicht mehr vor dem Geist Gottes fliehen, wie David noch sagt. Und wir sind erlöst durch Jesus Christus. Christus hat einen hohen Preis bezahlt. Wir sind so wertvoll in Gottes Augen. Ich komme zum Schluss. David beginnt seinen Psalm mit einer Feststellung. Herr, du erforscht mich und du erkennst mich. Und am Ende des Psalms lädt er Gott fast mit denselben Worten ein und sagt, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführt, und leite mich auf dem Weg, der ewigen Bestand hat. Es ist sicher eine Hilfe, sich solche Verse an den Spiegel zu kleben, aber David weiß, dass jede geistliche Einsicht gelebt werden muss von Tag zu Tag. Aber er weiß auch, er muss es nicht alleine tun. Und so lädt David Gott ganz bewusst ein, mit ihm zu gehen. David hält Gott sein Leben hin, sein Herz und sagt, erforsch mich, erkenne du mich. Wenn du das machst, dann brauche ich keine Angst zu haben. Wenn du mich erforschst, wenn du mich bewertest, brauche ich keine Angst zu haben. Vor dir, vor deinem Erkennen muss ich mich nicht fürchten. Ich möchte euch ermutigen, in diese Bitte des David mit einzustimmen. Gott einzuladen, dich zu erforschen und dein Herz zu erkennen. Und zu diesem Punkt hinzukommen, wunderbar bin ich gemacht. Ich bin ein Geschenk an die Welt, ein Geschenk an meine Mitmenschen. Und ich wünsche uns, dass wir sie diese Geborgenheit in Gott erleben. Geborgen im Alltag, in Situationen, egal an welchen Orten. Und ich glaube, dass aus dieser Geborgenheit heraus, so sehe ich das bei David, dieses Selbstwertgefühl erwächst. Und vielleicht gelingt es uns ja, vor dem Spiegel in die Anbetung Gottes zu kommen. Das wünsche ich uns sehr. Amen. Ein paar Augenblicke und dann danken.